Guten Morgen zusammen von meiner Seite. Schön, dass ihr alle hier seid. Bei einem schönen, ja, es ist Spätwinter, Früh, Frühling, so dazwischen. Ja, auf jeden Fall schön sonnig. Und ja, wir wollen heute Gottesdienst feiern. Und Helen hat am Anfang schon gesagt, es geht um eine neue Predigtreihe. Und ich habe mir überlegt bei der Vorbereitung, die meisten von euch sind wahrscheinlich länger als 5 Jahre schon mit Jesus unterwegs, ne? 50 Jahre? Max, wie viele Jahre? Und es ist so, wenn man ein Geschenk über längere Zeit hat, ne? Also ich habe mal was bekommen von meinen Kindern oder so, wenn es lange rumsteht, ja, das hat man halt so. Ne? Und ich denke, ein wertvolles Geschenk muss man immer wieder mal vor sich hinstellen. Ich habe von meiner Enkelin, so, sie kam aus dem Urlaub zurück, die ist 3 Jahre und hat sie mir so eine kleine Schildkröte geschenkt. Opa, das habe ich dir mitgebracht. Ne? Und ich stelle das auf meinen Schreibtisch und wow, das hat meine Enkelin für mich gebracht. Ne? Da ist ein Ausdruck von Beziehung, da ist was da. Und ich freue mich immer wieder, sie kommt, immer wieder, wenn sie bei uns zu Besuch ist, rein ins Büro, schreibt sich, oh, Opa, die Schildkröte. Ne? Und ich denke, wenn man ein Geschenk bekommen hat, dann hat man das nicht bekommen, dann, dass man es irgendwie zur Seite legt, sondern das vom Geber, von dem, der schenkt und von Empfang eine Beziehung da ist. Und das ist mit dem Evangelium auch so. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist manchmal so, oh ja, ich lebe mit Jesus. Ne? Und der Outlet, was dann rausfließt, ist auch entsprechend. Na, so ist es halt. Ne? Man geht sonntags in die Kirche und man geht, wenn man gut drauf ist, auch nochmal in eine Kleingruppe. Man betet noch und so. Und das ist ja alles richtig. Ne? Aber was wir bekommen haben, hat so viel Kraft, dass es Menschenleben verändern kann. Dass es Regionen verändern kann. So, wer die Kirchengeschichte ein bisschen kennt, ne? Die Zeit, als John Wesley gelebt hat, das war die Zeit, wo es in Frankreich eine Revolution gab, wegen den sozialen Ungleichheiten sind die Leute auf der Straße, Paternité, Fraternité und so, ne? Das Ganze, und hat mit viel Blutvergießen geendet. In England gab es Leute, die waren Gott gehorsam und die haben gesagt, wir haben das größte Geschenk. Und John Wesley und sein Bruder, sie gingen morgens um 5 dorthin, wo die Bergarbeiter waren. Da haben gesagt, ihr Leute, ihr Bergarbeiter, es gibt Hoffnung. Ihr müsst nicht zermürbt werden in diesem Wien, es gibt Hoffnung. Und viele von ihnen haben einfach ihre Knie gebeugt und Tränen überströmt und die Kraft des Heiligen Geistes kam. Viele wurden dann auf den Feldern geheilt, manche sind umgefallen, manche haben so Überführung von Sünde bekommen, dass sie wirklich gebrochen haben mit falschen Dingen. Das kann passieren, wenn Gott in seine Herrlichkeit kommt. Wir leben heute in einer Zeit, ich rede jetzt mal von Europa, Schweiz ist mittendrin. Man kann sagen, das Leben in der Schweiz ist so gut. Ja, man hat manche Vorteile hier in der Schweiz, im Gegensatz zu Brüssel und drumherum. Ne? Aber keine Politik hier. Aber trotz allem, ich glaube, wenn wir heute hier um uns rumschauen, wie viele Leute leben hier, sagen wir 50.000 in der näheren Nachbarschaft. Ne? Stimmt das? Also jetzt ohne Zürich mal. Ne? Reden wir nur mal von 50.000 hier. Ne? Wie viele kennen Jesus? Wie viele sind mit Gott versöhnt? Wie viele haben diese Hoffnung? Es gibt was, was Gott vorbereitet hat. Und ich finde es so eigentlich ein Privileg, dass wir in dieser Zeit leben können. Es sind keine leichten Zeiten, aber es sind Zeiten, wo Gott gute Dinge vorbereitet hat. Das Evangelium, Rettung, dafür, nicht dagegen. Stell dir vor, wir würden im Laufe der Woche durch die Stadt gehen, Baden, Fußgängerzone oder hier Dreigewil zum Markt und so und dann so kleine Tickets verkaufen und dann sagen, wenn du das hast, kommst du nicht ins Gefängnis. Was hast du mit dem Gefängnis? Und ich denke, oft ist unsere Botschaft so diese Negativbotschaft, wenn du an Jesus glaubst, dann kommst du nicht in die Hölle. Super, dass du nicht in die Hölle kommst, das ist ja gut. Ne? Aber das Evangelium ist eigentlich eine Eintrittskarte zum Vater, zum großen Fest. Und ich glaube, wenn wir in dem Maße, wie wir als Nachfolger von Jesus in diesem Fest leben, in dem Maße wird um uns herum etwas passieren. Und das ist das Thema heute. Und wir als Grützpunkt wollen uns in den nächsten 6 Monaten intensiver mit diesem Thema beschäftigen. Dafür, nicht dagegen. Wir haben eine Eintrittskarte zu einem gewaltigen Fest, zu einer wunderbaren Sache, die Gott auf dieser Erde tut. Wir dürfen dabei sein. Wir sind eingeladen. Darum geht es. Der erste Punkt heute, bitte die erste Folie dann. Der faszinierende Gott. Was hat Gott eigentlich gemacht, bevor er die Menschen geschaffen hat? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur das eine, was in der Bibel offenbart wird. Psalm 16, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, da gibt es Freude, die Fülle. Unbetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei Personen. Wir maßen uns jetzt nicht an, dass wir die Trinität verstehen. Aber Gott sagt, wenn wir Johannes lesen, na, der Sohn sagt, ich gehe, er kommt, macht es weiter, ich gehe zum Vater. Das heißt, wir sehen einfach schon ein Bild im Neuen Testament, wo Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist in einer ewigen Gemeinschaft miteinander leben. Und es ist das Beste, was es gibt im Universum. Und es ist eigentlich der Anker des Universums, dass da drei Personen sind, die miteinander leben und die so innig miteinander verbunden sind, dass das, was sie sind, gemeinsam dann beschrieben wird, Gott ist Liebe. Und das Resultat von Liebe ist Freude. Also, in anderen Worten, Mangel an Freude ist Mangel an Verbundensein mit dieser ewigen Quelle, die nie versiegt. Eine ewige Quelle, die nie versiegt. Wir haben kürzlich, Sibylle und ich waren eingeladen bei einer Gruppe von 15 Leuten, die eigentlich mit Kirche überhaupt nichts im Gut haben. Aber Sibylle hat sie kennengelernt beruflich und die Menschen wollten mehr von Gott hören. Und wir haben da erlebt, na, dass jeder von denen eine Sehnsucht hat nach Gott. Nach dem Schöpfer, nach dem Übernatürlichen. Alle haben gesagt, ja, wir fangen morgens den Tag an, wir brauchen die übernatürliche Kraft für den Alltag, für die Herausforderungen. Und es waren gebildete Leute, wohlhabende Leute, nicht jetzt aus Armut und Verzweiflung. Und ich habe dann gesagt, in meinem Leben habe ich festgestellt, es gab, bevor ich Jesus kennengelernt habe, ein Loch, das ich versucht habe, in allem zu stopfen. Und dann habe ich Jesus kennengelernt, das wurde gefüllt, aber das ist jetzt nicht automatisch für immer gefüllt. Für immer ja, die Gewissheit, aber ich muss immer wieder trinken und trinken und trinken. Und ich glaube, wenn wir hier um uns schauen, na, um uns herum schauen, die meisten Menschen wissen, es ist eine Sehnsucht in mir. Und dann schauen sie auf die Kirche und sagen, Nietzsche hat doch recht gehabt, ne? Dieser bekannte Satz von Nietzsche, wenn diese Jesus-Nachfolger erlöster wären, wenn mehr Leben sichtbar wäre, mehr Beziehungsqualität in ihrer Mitte und mehr Freude, Beziehungsqualität, dann würde ich auch mich den Menschen anschließen. Ich denke, die größte Herausforderung heute, in der wir leben, ist, dass Menschen, die Gott nicht kennen, wir reden über Rettung, die fangen nicht an, Bibel zu lesen. Die gucken, lernen vielleicht im Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft. Das sind Leute, die einen Fisch auf dem Auto haben oder die so von Jesus reden. Und dann der Nächste, ja, wie leben Sie? Wie ist die Kirche? Ne? Dann hören sie, was die katholische Kirche wieder verbrochen hat und so weiter. Ne? Und sagen, Kirche, nein, danke. Aber das ist nur das Ergebnis von Lügen, der Vater der Lüge, Satan, der Zerstörer, der Räuber, der Vater der Lüge, er bombardiert Menschen mit Lüge. Und jetzt sind wir hier und wir sagen, wir haben ihn kennengelernt, den Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich denke, dass Gott dabei ist, eigentlich durch uns etwas Gewaltiges zu machen, hier in der Gegend und in den Nationen in Europa heutzutage. Okay, also unser erster Punkt, der faszinierende Gott. Gott ist so faszinierend, es ist die höchste Form von Freude, die existiert, ist das, was zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit und nach heute da ist. Die drei sind so respektvoll miteinander, da ist nie ein Machtkampf. Wer hat es das letzte Wort? Der Vater ist akzeptiert als der Vater. Der Heilige Geist ist gekommen, um Jesus groß zu machen. Die Rollen sind klar. Ist der Heilige Geist weniger Gott als der Vater? Ist in gleichem Maße Gott. Aber sie kämpfen nicht um ihre Position, sondern sie sagen, wir sind zusammen in Respekt und wir kennen einander, wir lieben einander und wir wollen die Einheit bewahren. Dann ein zweiter Gedanke, der mich sehr beeindruckt hat, über, man könnte da wahrscheinlich tagelang davon reden, aber ein zweiter Gedanke noch, so spricht der Herr, Israels König, sein Erlöser, der Herr der Heerscharen, ich bin der Erste, ich bin der Letzte, außer mir gibt es keinen Gott, wer ist mir gleich? Keiner. Ich denke, in Zeiten wie heute, wo wir Unsicherheiten haben, wie wir es wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten, wie wir vor Veränderungen stehen, vierte industrielle Revolution, mit dem, was passiert in digitaler Welt, Verlust von Arbeitsplätzen, der kommen wird, all diese Dinge. Wir brauchen keine Angst zu haben, sondern wissen, über dem Ganzen, so spricht der Herr Israels König, der Herr der Heerscharen. Also in anderen Worten, der Gott, der Millionen und Abermillionen von Engeln um sich herum hat. Und diese Engel, einige von ihnen beten ihn an, einige von ihnen sind heute Morgen hier. Und jeder von uns hat ja auf dem Weg Engel um sich herum. Das heißt, der Gott der Heerscharen, er schaut, dass das, was sein Plan in der Geschichte ist, mit auf diese Erde in Erfüllung geht. Und sein Plan ist gut, weil er ein faszinierender Gott ist. Und weil er will, dass wir mit ihm connected sind, verbunden sind in diesem Platz der Freude, der Fülle und der Erkenntnis Gottes. Ich finde solche Aussagen und Jesaja 40 bis Ende ist so voll davon. Ich bin der Erste. Man ist Gott Narzisst. Na, Gott kann sagen, Leute, ich bin der Erste und ich bin auch der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Wenn wir etwas brauchen in unserem Leben, was absolute Stabilität hat, unerschütterlich ist, dann ist es Jahwe Zebaoth, der Herr der Heerscharen, der Gott Israels und der Gott des Bundes. Er ist unser Gott, unerschütterlich, mit guten Gedanken und Plänen und der garantiert hat am Kreuz von Golgatha, was er sich vorgenommen hat auf dieser Erde, das wird in Erfüllung gehen. Unser Gott ist faszinierend. Was ist Rettung? Rettung heißt, wir dürfen ihn persönlich kennenlernen. Wir verstehen nur wenig von ihm, aber das bisschen, was wir verstehen, sagt, wow, dich will ich anbeten, mit dir will ich leben. Fortführende Gedanken dazu, dass dieser Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein Gott, drei Personen, es war so gut, dass sie gesagt haben, lasst uns Menschen machen. Warum existieren wir? Nein, wir sind kein Zufallsprodukt. Nein, da war nicht eines Tages einfach bum bum und dann irgendwann ging das weiter und dann saßen wir da. Vater, Sohn, Heiliger Geist, es ist so wunderbar, was wir haben. Liebe, Respekt, Kreativität, Leben. Das wollen wir weitergeben. Lasst uns Menschen machen. Und diese Aussage, lasst uns Menschen machen, Wesen zu unserem Gegenüber, liebesfähig mit freiem Willen. Und das sind nicht die Engel. Und die Engel, die können vor Gottes Gegenwart treten. Aber die Engel sind nicht geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Das heißt nicht, dass wir die gleiche Frisur haben wie Gott. Das heißt aber, dass in uns etwas ist, als einzige Wesen auf diesem Planeten sind wir Menschen geschaffen, dass man in uns Gott sehen kann. Und dass wir mit Gott Beziehung haben können, weil es einige Punkte gibt, ich habe die mal so zusammengefasst, wir sind geschaffen zu inniger Gemeinschaft. Und solange wir den Schöpfer nicht kennen, bleibt in uns etwas Leeres. Wir haben die Fähigkeit, mit Gott zu kommunizieren. Wir haben die Fähigkeit, zu denken, zu fühlen. Und deshalb konnte Gott auch sagen, das höchste Gebot ist, liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen. Aber die Gefühle werden nicht abgehoben. Nein, mit all deinem Seele, mit deiner ganzen Seele, mit allem, was du hast, lobe ihn, danke ihn, liebe ihn, mit deinem Verstand und alles, was du hast. Und Gott hat uns geschaffen als Ebenbild mit Verantwortungsbewusstsein. Jeder Mensch weiß in sich, in jeder Kultur, irgendwie wird eines Tages der Punkt da sein, wo wir auf irgendeine Art und Weise in allen Kulturen Rechenschaft geben müssen. Wir wissen es. Der Schöpfer, der uns geschaffen hat, wir sind geschaffen, um mit dem Schöpfer eines Tages vor ihm zu stehen. Und er sagt, was hast du gemacht aus deinem Leben? Tja, ich habe es für mich gelebt. Ja, ich habe gehört, dass in der Kirche so viele Dinge schief liefen. Da stehen wir nicht gut dran vor Gott. Gott sagt, du hast ein einmaliges Leben. Ich habe dir ein Herz gegeben, was Sehnsucht hat nach dem Schöpfer. Ich habe dir Gaben gegeben. Was machst du damit? Und wir sind berufen zum Herrschen, zum Regieren. das kann man viel darüber sagen, herrschen, regieren heißt nicht irgendwie über andere Menschen zu herrschen, sondern die Beschlüsse des Himmels zu erkennen und die Beschlüsse des Himmels, dass Menschen mit Gott versöhnt werden, dass Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist auf dieser Erde geschieht. Dafür sind wir hier. Das heißt, im Leben zu herrschen heißt, mit Jesus zu herrschen, heißt Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist, Dynamis, Kraft vom Himmel auf dieser Erde sichtbar zu machen. Wie können wir teilhaben an diesem guten Leben, das Gott ursprünglich für uns gedacht hat? Und ich denke, die Idee ist nicht, Glaube an Jesus, dann ist dein Leben einfach, dann ist alles in Ordnung, sondern Jesus ist aufgetreten und hat gesagt, ich bin der Weg. Wenn Wege gebaut werden, dann werden sie nicht gebaut, um irgendwo einen Abgrund, zum Abgrund zu führen. Jeder Weg, der gemacht wird, hat ein Ziel. Und das Ziel, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, außer mich, ohne mich kann niemand den Vater kennenlernen. Ich bin der Weg zum Vater. In anderen Worten, Jesus sagt, ich bin der Weg, dass das, was ursprünglich gedacht war, was dann irgendwann kaputt ging, das ist nicht unser Thema heute, Misstrauen, das habe ich restauriert und ich bin der Weg zurück, dass die ursprüngliche Idee, Gott, Vater, Heiliger Geist, dass die Fülle des Lebens auf diese Art gelebt und realisiert werden kann. Ich bin der Weg zum Vater. Eine der stärksten Illustrationen von dieser Aussage, die Jesus selber gesagt hat, finden wir in Lukas 15. Und ich weiß, das habt ihr sicher schon dreimal in eurem Leben gehört und gelesen. Und jetzt kommt die Herausforderung, dass diese tiefen Wahrheiten eine neue Relevanz für uns bekommen. Jesus beschreibt ja den Vater und er sagt, der Vater sagte zu den Dienern, als der verlorene Sohn zurückkam, schnell, bringt die besten Kleider ins Haus. Zieht sie ihm an, holt einen Ring für seine Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Und das ist jetzt für mich die Konkretisierung dieser Eintrittskarte. Rettung. Wir sind nicht gerettet, damit wir sonntags in die Kirche gehen. Das ist gut, wenn wir das machen, da ist nichts falsch dran. Wir sind nicht gerettet, um Bibel zu lesen, all das ist wichtig. Aber wir sind gerettet durch unsere Gebete, Bibel lesen und durch Gemeinschaft Zugang zu haben zu diesem Leben, für das Jesus gestorben ist. Und das Erste, was er uns gegeben hat, hier nach dieser Aussage, bringt schnell die besten Kleider. Du hast die besten Kleider an. Das heißt, Gott, Jesus als der Weg hat dir Würde gegeben. Und diese Würde ist eine Ausstrahlung davon, dass Gott selber sagt, du gehörst mir. Ich bin mit dir, ich bin für dich. Würde, ein weißes Gewand. Und ich habe kürzlich einen Prediger gehört, gesagt, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Gott, vergib mir diese Sünde, die ich damals gemacht habe. Und dann sagt Gott, ich weiß nicht, wovon du redest. Gott ist doch allwissend. Aber wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und macht einen Spickzettel und notiert es irgendwo so auf dem Schrank neben dem Schreibtisch. Weil wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und zerreißt den Schuldbrief und wir sind frei. Das heißt, die besten Kleider, er hat uns ein weißes Gewand gegeben. Seine Gerechtigkeit, die Jesus, der ohne Schuld gelebt hat, gehört dir. Und er schaut dich an und sagt, hey, du hast deine Sünden bekannt, ich bin für alles gestorben, du bist gerecht, du hast ein weißes Gewand. Und weil wir ein weißes Gewand haben, weil wir gerecht sind, können wir mit Zuversicht vor den Thron des Vaters kommen. Ohne diese Gewissheit, dass alles vergeben ist, ohne die Gewissheit, wir haben ein weißes Gewand, sind wir immer so damit beschäftigt, Gott, bin ich gut genug, bin ich geistlich genug, habe ich genug Gutes gemacht diese Woche? Und das ist nicht das Evangelium. Und wir wollen das Evangelium repräsentieren. Wir wollen Licht sein. Das heißt, wir sind gut genug. Nicht, weil wir gut sind. Wir schauen nicht auf uns, wir schauen auf Jesus. Er sagt, ich bin der Weg. Er sagt, meine Gerechtigkeit gebe ich dir. Und weil du meine Gerechtigkeit hast, bist du vollkommen gerecht. Jesus hat, wie oft hat Jesus gesündigt? Schätzungsweise. nullmal. So sagt die Bibel, er, der ohne Sünde war. Das heißt, wenn Jesus jetzt sagt, ich gebe dir meine Gerechtigkeit, in den Augen Gottes, wie oft hast du gesündigt? Danke, Max. Nullmal, richtig. Ja? Das heißt, wir brauchen diese tiefe Überzeugung. Das hat etwas mit dem Evangelium zu tun. Dass wir Menschen sind, die sagen, alle unsere Schuld ist vergeben. Wir sind nicht besser als die anderen. Wir bauen ja nicht auf unsere Leistung. Das sind nicht besser. Es gibt Leute, die Humanisten sind, die wahrscheinlich ethisch, manche von denen besser leben als wir. Ja? Aber das ist nicht der Punkt, wie wir vor Gott stehen. Sondern wir sagen, er ist der Weg. Der Weg, um Frieden zu haben, der Weg, um gerecht zu sein. Ich bin gerecht. Wenn Gott mich anguckt, sagt er, du hast keine Schuld. Das heißt nicht, dass ich nicht Fehler mache, aber Gott sagt, du hast keine Schuld. Jesus hat alles vergeben und da ist ein Tausch passiert. Das, was ich falsch gemacht habe, und da gibt es genug, hat er ans Kreuz getragen. Das Gericht Gottes ist am Kreuz geschehen. Und dieser Tausch heißt, und das, was er gemacht hat, ein Leben ohne Schuld, ein Leben ohne Sünde, ohne Verfehlungen, das gehört mir jetzt. Und deshalb habe ich dieses Gewand an. Ein weißes Gewand, rein das beste Gewand, das der Vater für mich hat. Und das Zweite, holt einen Ring um seinen Finger. Das heißt, Ring in diesem Kontext der orientalischen Kultur repräsentiert Autorität. Der Junge, der eben weg war und das Geld ein Drittel oder was weiß ich wie viel des Vaters vermasselt hat, kommt zurück und der Vater sagt, 3 Jahre Restaurierung, 3 Jahre arbeitest du jetzt da ganz unten. Nee, der Vater sagt, komm sofort zum Tisch. Und jetzt bist du an meinem Tisch und jetzt bist du voll restauriert, weil Jesus ist weitergeführt, Jesus ist der Weg, wir sind voll restauriert durch ihn. Du hast einen Ring, das heißt, du hast Autorität. Was ich sage, kannst du sagen. Wenn du etwas sagst, ist es so, als ob ich selber das sagen würde, der Ring. Und dann die Schuhe, die stehen dafür, mein Sohn, jetzt sitzt du nicht zu Hause nur am Tisch rum, sondern mein Sohn, ich schicke dich, denn du bist berufen, bestimmt zu regieren, dass diese Farm hier gut bewirtschaftet wird, dass diese Farm fruchtbar wird und sich vermehrt. Hast die Schuhe an, beweg dich. Und weil das für mich, sagt der Vater, so ein großer Moment ist, sagt er, und jetzt feiern wir ein Fest. Schlachte das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Und das Fest war so stark, dass sein älterer Bruder auf dem Feld war. Was ist dort für eine Musik? Ich kann diese Musik nicht hören. Vater hat sich nicht darüber gefreut, über diese Reaktion. Ich glaube, wenn wir dieses Bild einfach zusammennehmen, Rettung, Evangelium, dafür. Der Vater ist dafür, dass wir alle mit ihm voll restauriert werden. Nicht teilweise restaurieren, keiner rutscht so gerade in den Himmel rein, weil er doch noch ein paar gute Werke gemacht hat oder doch noch geistlicher wurde. Nein, es gibt nur einen Weg in den Himmel. Dieser eine Weg in den Himmel heißt Jesus Christus, der Sohn Gottes, das Lamm Gottes, der gekommen ist, für alle Schuld bezahlt hat, der gekommen ist und sagt, komm zum Vater, zum Tisch. Und wenn wir beim Vater bei dem Tisch sind, dann sind wir neu gekleidet, das beste Gewand, seine Gerechtigkeit, dann haben wir den Ring, dann können wir in seinem Namen sprechen und wir haben Autorität, dann haben wir die Schuhe an und wir gehen los und geben das weiter und das Ganze ist begleitet von einem festen Himmel. Manchmal fällt es mir schwer zu denken, mein Vater im Himmel freut sich über mich. Gott, ich war heute nicht so besonders gut. Kennst du die Gedanken auch? Okay, kennst du nur ich, ne? Dann rede ich jetzt zu mir, ihr könnt zuhören. Und die Phasen dann, wo ich mir überlege, wie kann sich mein Vater über mich freuen? Dann sage ich, Heiliger Geist, bitte hilf mir, diese Wahrheit des Evangeliums wieder frisch zu erkennen, vor Augen zu sehen. Und die Freude des Vaters hängt nicht davon ab, dass ich alles gut gemacht habe, sondern die Freude des Vaters ist, dass er sagt, das, was töricht ist vor der Welt. 1. Korinther 1, 18 folgende. Was töricht ist auf der Welt, was schwach ist, das habe ich erwählt, um darin meine Gnade groß zu machen. Darin wird Gott verherrlicht und berühmt gemacht, dass die Menschen, die schwach waren, die Fehler gemacht haben und auch jetzt noch nicht perfekt sind, die zerbrochen sind, der Vater sagt, Jesus, bezahl für diese Menschen, lad sie ein, bring sie an meinen Tisch und dann bekommen sie ein neues Gewand. Und das ist die gute Botschaft, die diese Welt heute braucht. Und deshalb sind wir hier. Wir haben das neue Gewand, wir haben den Ring, wir haben die Schuhe und wir hören die Musik des Festes. Wir leben in einer Zeit, ich habe am Jahresanfang hier gepredigt über Psalm 2, wo Jesus gerade dabei ist, sich aufzurichten und sagt, Vater, du hast zu mir gesagt, die Nationen sind mein Erbteil. Ich habe den Preis bezahlt. Und Jesus steht auf und geht in die Nation. Und wir erleben heute vor allem in der südlichen Welt, dass so viele Menschen sich Gott zuwenden. Und gleichzeitig der andere Teil vom Psalm 2 am Anfang, warum toben die Heiden? Und warum verschwören sie sich, heißt es dort, wenn man sie entsprechend übersetzt vom Hebräischen. Das heißt, warum gibt es Verbindungen von allen möglichen Königen und Mächten, die ein Ziel haben, nämlich gegen den Gesalbten zu gehen, gegen Jesus und sein Volk. Gegen Jesus und, heißt es dann im Psalm 2, sie wollen die Stricke von sich reißen. Das heißt, das, was Wahrheiten Gottes sind, Schöpfungsordnungen, das wollen sie zerbrechen. Also er sagt, es gibt zwei Dinge, die gerade sich polarisieren in der Weltgeschichte. Jesus, der Sohn Gottes, der sich berühmt macht, der Heilige Geist offenbart ihn, Menschen beugen sich und auf der anderen Seite Verbindungen, die immer konzentrierter werden, die immer frecher werden, die immer bewusster sagen, wir sind gegen den Messias und seine Nachfolger. Wir wollen keine Wahrheit. Wir wollen diesen Weg blockieren. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Den Rhythmus bestimmt nicht der Feind, sondern den Rhythmus bestimmt der König aller Könige. Und er sagt, ich werde wiederkommen. Ich werde wiederkommen zu einer Braut, die in mich verliebt ist. Ich werde wiederkommen zu einer Braut, die ruft zusammen mit dem Geist, der Geist und die Braut, sie rufen, Maranatha, komm König Jesus, unser Bräutigam. Und das ist das Licht am Horizont, auf die wir uns zubewegen. Und bis dorthin haben wir den Ring und haben wir die Schuhe an. Wir erleben offene Leute. Am Donnerstag hatten wir Treffen hier im Haus mit Angestellten. Und da habe ich gefragt, na, was erlebt ihr so? Gotti war mutig, hat angefangen. Und, darf ich es kurz erzählen, Gotti? Hä? Ja, ja, ganz kurz. Ne? Das, was für mich interessant war, was mich so ermutigt hat. Gotti sagt, ich war im Büro und habe einen Impuls gehabt. Das heißt, als jemand mit einem weißen Gewand, hört er den Vater. Und da weiß der Vater, sagt jetzt was zu mir. Und der Impuls war, geh Gotti, hier sind noch Kalender, geb die Kalender mit den Bibelsprüchen nach anderen Menschen. Und Gotti läuft los mit den Kalendern, verteilt sie und macht eine, ihr hättet sein Gesicht sehen sollen. So wie jetzt, es hat geleuchtet. Warum? Weil er mit dem Vater in Einklang war. Weil er gemerkt hat, der Ring und die Schuhe, das passen zusammen, hat sich bewegt und Leute haben es dankbar angenommen. Es ist nicht gleich, dass sich jetzt jemand bekehrt hat auf der Straße. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, wir kriegen Impulse und wir handeln mit den Impulsen. Wir benutzen den Ring, wir benutzen die Schuhe und wir gehen los. Und dann ging es weiter. Und dann erzählt der Micha, ja, wir sind jetzt als Familie eng mit dem Ashkan befreundet. Ashkan ist ein Afghane, der fast jeden Sonntag oben ist, ne, im anderen Gottesdienst. Er hat sich, er ist geflohen von Afghanistan, Iran, hat in Griechenland gelebt, hat sich dort bekehrt und er ist auf interessanten Wegen dann hierher gekommen. Er wohnt noch in einem Flüchtlingslager und er liebt einfach Jesus. Und was macht er im Flüchtlingslager? Bibel lesen. Und er hat ja kein Einzelzimmer. Was machen seine Zimmerkollegen aus Afghanistan mit islamischem Denken? Hör auf mit dem Zeug, geh raus, wenn du das tun willst. Mittlerweile ändert sich das. Mittlerweile werden sie offen. Einer hat eine kranke Mutter, ich weiß die Details nicht mehr, aber so auf jeden Fall, sagt dann Ashkan, wir können für sie beten. Er kommt zu Micha, ist ein Freund von Micha, Micha betet, der Frau geht es demnächst besser. Und dann sagen die Afghanen, wir laden den Mullah ein. Und haben sie den Mullah eingeladen, Mullah Micha. Ne? Und Mullah Micha kam am Dienstag hin, jetzt erst ein paar Tage alt. Ne? Und Mullah Micha wollte reingehen. Und dann haben aber die Verantwortlichen gesagt, hier kommt keiner rein. Egal wie oft du geimpft bist, egal wie viele Masken du aufhast, hier kommt keiner rein. Und die lieben Afghanen hatten aber schon gekocht. Okay, man hat immer Lösungen, dann bringen wir das Essen raus, haben draußen gab Schnee, ein Schneegestell, das Essen hin und gutes afghanisches Essen gegessen. Und dann ist eine Beziehung entstanden. Ne? So, sie haben dann noch Tee getrunken, Spiele gemacht und dann noch konnte Mullah mich ja noch beten. Und das sind einfach so kleine Dinge, ne, die mich unheimlich ermutigen, wo ich merke, wir als Gemeinde, ich benutze jetzt einfach gerade die Erlebnisse von ein paar von uns, ne, weil wir oft, ja oft denkt man, wir sagen den Leuten, red am Arbeitsplatz mit Menschen und so über Jesus. Und habe ich gesagt, habt ihr noch Nichtgläubigen am Arbeitsplatz? Na, haben wir nicht, da wir Angestellte, das haben sicher gemacht, sind alle bekehrt. Ne? Also wir sind dabei, neue Wege zu entdecken. Und dann sagt Sabrina, ja, sie hat studiert und hier in Aarau, sagt, ich habe Beziehung noch, Kontakt mit den Kommilitonen. Und mit allen kann ich über Gott reden jetzt. Ne? Das ist eine Offenheit da, ein Fragen da. Und ich sage, es ist euch nicht so, guck mal, was machen die Angestellten, sondern ich sage euch, auch wir Angestellte sind dabei, Gott zu bitten, macht Türen auf. Ne? Und ich denke, das können wir alle gemeinsam. Gott macht Türen auf, vielleicht in deiner Familie, in deiner Umwelt. Und ja, die meisten von euch haben Arbeitsplatz hinter sich, aber wir haben Verwandte, wir haben Nachbarn etc. Und seid ihr bewusst, du bist gut gekleidet. Das heißt, du musst nicht perfekt sein, mit deinen Mitmenschen zu reden, sondern sei dir immer wieder neu bewusst, Jesus ist meine Gerechtigkeit und er hat mir einen Ring gegeben. Er hat mir die Autorität gegeben, über das Reich Gottes zu reden, das Reich Gottes zu repräsentieren. Ich darf auch für Kranke beten. Und wenn die Kranken nicht geheilt werden, das ist nicht dein Problem. Du kannst dich heilen, Jesus heilt, aber wir haben den Auftrag, das Reich Gottes zu präsentieren, mit dem Ring die Autorität des Himmels auf der Erde weiterzugeben, indem wir über Jesus reden. Und manchmal ist es, gibt es andere Taten. Dann gibt es diese Aussage, das Reich Gottes Reichs Gerechtigkeit, Frieden, Freude im Heiligen Geist. Wir erleben auch auf der anderen Seite, dass die Finsternis sich gerade auch mobilisieren will. Na? Gott geht voran, der Feind wird nervös, weil er weiß, irgendwann geht der Vorhang zu, dann kann er nicht mehr rauben, stehlen, betrügen. Jetzt will er rauben, stehlen, betrügen. Jesus ist stärker, er ist mit uns und für uns. Wir erleben gerade, dass im Bereich Familie unheimlich schlimme Dinge passieren. Ich kann jetzt nicht auf Details eingehen, aber wir haben von einer Familie gehört, wir kennen die Tante der Kinder persönlich, das Jugendamt kam und hat an einem Tag 7 Kinder weggenommen, ohne Vorwarnung, ohne nichts. Und wir sind dann der Spur nachgegangen, haben festgestellt, kann man nachgucken, Kinder, Jugendamt in Norwegen, da sind tausende Kinder weggenommen worden. Da gibt es jetzt schon über 30 Anklagen des norwegischen Staates beim Europäischen Gerichtshof. Und der Europäische Gerichtshof sagt, ihr Norweger, macht es mal anders und so. Ne? Aber Norwegen sagt, wir behandeln unsere Familien so, wie wir wollen. Wir können die Kinder wegnehmen, wann und wie wir wollen. Da war eine Frau, die hat ein Kind geboren und 2-3 Tage später kam das Jugendamt, nimmt das Kind weg, ohne Vorwarnung, ohne Nemix. Begründung, ja, wir haben ihre Akten angeguckt, sie ist in einem Kinderheim aufgewachsen, sie werden nicht fähig sein, ein Kind zu erziehen, nimmt das Kind weg. Das sind Dinge, die sind dokumentiert, das sind jetzt keine Fake Stories, die sind bis zum Europäischen Gerichtshof gekommen. Und die meisten dieser Eltern, denen die Kinder weggenommen wurden, haben sie nicht mehr zurückbekommen. Und das passiert jetzt auch in Deutschland. Da gibt es Informationen. Und das sind Dinge, wo wir spüren, hey, da ist was gerade im Gange auf diesem Globus. Vielleicht sind wir in der Schweiz noch ein bisschen verschont. Ne? Da gibt es in der Schweiz gerade so eine Aktion, wo ein junger Mann, der homosexuell ist, zu Christen geht in die Seelsorge, nur vorgemacht, nicht echt, ne? Mit Kamera und mit Aufnahme und dann sagt, ich brauche keine Seelsorge. Ich habe im Internet gesehen, dass sie Seelsorge anbieten für Menschen, die, man nennt das Konversion wollen, also weg wollen von ihrem homosexuellen Tendenz. Und tja, dann geht er zu drei Seelsorgern und die Seelsorger versuchen ihm zu... Und die Person sagt, ich will Hilfe. Die sagt nicht, was ist deine Meinung, sondern die Person sagt bewusst, ich will Hilfe. Können Sie mir helfen, als Berater, Psychologe, Seelsorger da wegzukommen? Und drei Leute versuchen das. Ne? Und der Journalist, homosexueller Journalist, sagt, guck mal, was diese Frommen mit mir machen. Ne? Und mittlerweile kam das im Fernsehen in der Schweiz, kann man nachgucken, ne? Öffentliches Ding. Und da wird ein Bild gemacht von Christen und Seelsorge, was Katastrophe ist. Ne? Und wäre das jetzt in Deutschland passiert, hätten die Seelsorger schon bis zu einem Jahr Gefängnis gehabt oder viele tausend Euro Strafe. Die Schweiz ist hier noch ein bisschen, ich nenne es mal konservativer, da ist Konversion offiziell nicht verboten. Aber es ist gerade Tendenz da, dass die Gesetze verändert werden, dass es auch hier verboten wird in den nächsten Jahren. Aber sonst in Europa, in jedem anderen Land, wenn jemand zu mir gekommen wäre in Seelsorge und gesagt hätte, hey, ich habe diese Tendenz, ich will nicht damit leben, ich will anders sein, bete für mich und ich hätte dafür gebetet, und der wäre dann in Deutschland zur Polizei, ein Jahr Gefängnis. Ja? Und das sind die Gesetze, die wir haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir zwei Dinge verstehen. Ohne Angst, Kopf hoch, wir haben einen faszinierenden Gott. Dieser faszinierende Gott ist dabei, auf diese Art seine Geschichte weiterzuschreiben mit uns. Und seine Geschichte ist, er baut das einzige Unternehmen, was nicht gestoppt und nicht gebremst werden kann. Das ist seine Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger. Und das ist das Größte, Beste, Wichtigste, was es gibt. Aber der Weg zu dieser Vorbereitung der Braut geht nicht ohne Widerstand. Jesus selber hat gesagt, in den letzten zwei Tagen, Matthäus 24 überliefert es, ihr werdet wunderbar belohnt werden von allen Nationen, weil ihr so fromm seid und so gute Menschen. Nee, was hat er gesagt? Ihr werdet gehasst werden von den Nationen. Und ich denke, wir müssen mit dieser Realität leben. Wir haben die Herrlichkeit, die immer mehr auf uns kommen wird. Und wir haben auch den Widerstand, der wachsen wird. Und ich glaube, die Hauptherausforderung für uns ist, die Antenne für die Herrlichkeit mehr zu öffnen. Und das ist jetzt mein nächster Punkt. Ne? Jesus ist die Eintrittskarte. Und was machen wir damit? Ich denke, wir können das weiterentwickeln. Einen Lebensstil, haben wir die Folie mit Danken. Ja, genau. Was machen wir damit, dass wir durch die Eintrittskarte Zugang haben, nicht zu einem Sonntagsgottesdienst, sondern Zugang haben zu der Trinität praktisch, als Freunde mit Jesus, als Kinder des Vaters, als Tempel des Heiligen Geistes, hier auf dieser Erde zu existieren. Was machen wir damit? Danken und feiern. Leute, das ist unsere Hauptverantwortung. Wie oft schreibt Paulus, seid dankbar alle Zeit. Und ich denke, wir machen Jesus die größte Ehre, wenn wir jeden Tag danken. Und Psychologen haben herausgefunden, dass die Leute am emotional am stabilsten sind, die mit Dankbarkeit und Freude leben. Und Paulus schreibt in Philipper, freut euch. Und schon wieder sage ich euch, freut euch. Im nächsten Kapitel, dass ich euch wieder das Gleiche schreibe. Freut euch. Macht mir nichts aus, denn es ist so wichtig. Dankbarkeit und Freude, das ist etwas, was die richtige Haltung ist, diesem Weg, diesem Jesus, dieser Eintrittskarte gegenüber. Warum machen wir Lobpreis in der Gemeinde? Zum Warm-up, um Atmosphäre zu kriegen? Jo, aber eigentlich machen wir es, danke Jesus, du bist der Weg, du hast den Preis bezahlt, super. Wir danken und wir identifizieren uns. Wir sitzen am Tisch mit dem Vater und wir sagen, oh, wir haben dem Vater den Rücken zugekehrt gehabt. Jetzt sind wir zurück, Vater, dein Betrieb, deine Farm ist meine Farm. Welche Tiere sollen wir füttern? Welche Wiesen sollen wir bearbeiten? Vater, was deines ist mein. Gib du mir Anweisungen, ich tue es. Wir identifizieren uns mit dem Anliegen des Vaters hier auf dieser Erde. Vater, was gefällt dir in Weddingen? Vater, was gefällt dir in Baden? Vater, wo sollen wir deine Liebe hintragen? Wo sind Menschen in Not? Wo sind Einsame? Wo sind Arme? Vater, wo können wir hingehen? Wir identifizieren uns mit dem, was Jesus gesagt hat. Okay, und dann das Letzte. Trinken. Tja, stellt euch vor, in dieser Gegend hier, diese Gegend hier würde ich jetzt mal mit einem Garten beschreiben. Und dieser Garten hat einige trockene Beete. Schlussfolgerung wäre, trockenes Beet, Mangel an Wasser, Mangel an Gießen, richtig? Saftiges Beet, man hat gegossen und die Sonne scheint. Okay, ich habe jetzt hier ein Gefäß zum Gießen, als heute mal zum Gießen, ja? Und dieses Gefäß, das ist, ich würde sagen, gut gebaut, ist sauber, alles in Ordnung, alles richtig gemacht. Jetzt lasst uns mal diese schöne Pflanze hier gießen. Oh, irgendwas stimmt nicht. Ich kann nicht gießen. Die Pflanze wird jetzt vertrocknen. Was ist das Problem? Leer. Sorry für diese Gießkanne. Die ist nicht so schön. Gehört meinem Enkel, hat am Hof gehabt. Ist so schön. Aber wisst ihr was? Gott hat das erwählt, was in den Augen der Welt töricht ist. In Englisch gibt es ein schönes Wort, the club of weak and foolish, der Verein, der Club der Schwachen und der Törichten. Er sagt, komm, dich will ich haben. Komm zu mir und trinke von mir. Dann hast du was. Jetzt gieße mal hier. Wow, da kommt was raus. Welche sieht besser aus? Die vielleicht, ne? Mit welcher kann ich gießen? Wie der hier. Haben wir die nächste Folie, bitte? Ja, das ist ein Gebot von Jesus eigentlich, ne? Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. In anderen Worten, wenn wir das geistliche Klima hier in der Region anschauen, hat Nietzsche ein bisschen recht. Ne? Es ist der Spiegel davon, wie viel wir trinken. Und ich meine jetzt nicht den guten Rotwein hier von der Gegend, sondern ich meine eigentlich, wie viel wir trinken in der Gegenwart Gottes, von den Strömen des Lebens. Ja, am Anfang in meiner Gegenwart ist Freude, die Fülle, Lieblichkeit an meiner Rechten, Ströme des Lebens fließen da. Und dem Maße, wie wir trinken, passiert etwas von uns, fließt etwas von uns. Wir brauchen nicht immer mit Worten kommen. Ich denke, manchmal ist es so, dass unsere Gegenwart für Menschen spüren. Sind wir kritisch? Sind wir richtend? Verachten wir den anderen, weil er ohne Gott lebt? Verachten wir, weil er eine andere Ethik hat? Verachten wir ihn, weil er aus einem anderen Land kommt, eine andere Hautfarbe hat? Menschen spüren das. Und jeder hat so seine Dinge, mit denen er seine Schwierigkeiten hat. Kenne ich auch, ich habe ein Buch darüber gelesen. Und ich denke, je mehr wir aber lernen als Lebensstil, das zu tun, komm zu Jesus und trinke. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Unsere Idee als Kreuzpunkt für dieses kommende Halbjahr Rettung ist nicht, Leute, mehr Hingabe, Leute, mehr Action, seid frommer. Nee, entspannt euch erstmal. Kommt zur Ruhe und lasst uns neu lernen zu trinken. Lasst uns neu wirklich zu den Füßen von Jesus sitzen und sagen, Heiliger Geist, offenbare du mir neu und tief dieses große Geschenk. Offenbare mir neu und tief, was es heißt, dass ich beim Vater am Tisch sitzen darf, dass ich zu der göttlichen Familie gehöre, zu der Familie von Jesus, er ist Gott. Heiliger Geist, offenbare es mir neu. Und es gibt uns eine innere Erfüllung und Freude und Dankbarkeit. Und dann werden wir sagen, wie Petrus und Johannes, wir können nicht über diesen Jesus reden. Wir haben etwas in uns, was aus der Ewigkeit kommt, die Liebe des Vaters. Und was in die Ewigkeit reinfließt, unser Dank, unsere Wertschätzung, Anbetung. Und deshalb, kommt mit. Keiner muss mehr sagen, dann geht los und predige. Sondern wir sagen, wo gibt es Menschen, denen wir diese Liebe des Vaters zeigen wollen. Durch Taten. Und was sein muss, auch durch Worte. Und das wird eine Überschwemmung produzieren hier in der Region. Ich glaube, diese Überschwemmung wird kommen. Und das ist für uns eine Einladung. Und wenn ich an an Kreuzpunkt denke und wenn ich an euch denke, auch die Leute, die hauptsächlich im klassischen Gottesdienst zu Hause sind, ihr habt Lebenserfahrung, ihr habt Reife, ihr seid nicht zu alt, ihr seid nicht von Gott zur Seite gesetzt, sondern ich glaube, in jeder Lebensphase hat Gott Werke vorbereitet. In jeder Lebensphase können wir trinken, können wir so viel trinken, dass wir überlaufen. Und es gibt hier viele Leute in dieser Region, die 60, 70 plus sind, die nahe am Ende des Rennens sind, vielleicht für Gott durch euch diese Menschen noch in den letzten Metern zum Tisch holen. Ne? Er weiß es. Okay, das ist meine Botschaft für heute. So wollen wir das anfangen, dafür, nicht dagegen. Wir sind dafür, bei diesem Fest dabei zu sein. Keiner soll ausgeschlossen sein. Jeder ist eingeladen. Jeder kann mitmachen. Jeder ist eingeladen zu trinken. Kostet nichts. Das ist das Gute bei diesem lebendigen Wasser. Es ist frei. Lasst uns beten hier. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Weg bist. Und das ist nicht eine dogmatische Aussage, sondern das ist ein Lebensstil, den wir erleben können. Und ich bitte dich jetzt für mich und für uns alle, dass wir immer wieder neu und frisch entdecken, was dieses wunderbare Geschenk Jesus ist. Der Weg zum Vater, der einzige Weg zum Vater. Und hilf uns auch immer wieder neu zu entdecken, dieses wunderbare Geschenk, dass wir das beste Gewand haben, deine Gerechtigkeit. Dass wir den Ring haben, dass wir den König repräsentieren, seine Autorität unter seiner Führung und Unterordnung ihm gegenüber. Und dass wir diese Schuhe haben, den König, die Liebe des Königs, ja, das Erbarmen des Königs. Die Freundlichkeit des Königs, die Hoffnung des Königs in diese Welt von heute reinzutragen. Danke, dass dieser Globus nicht sich selber überlassen ist. Dieser Globus ist nicht den zerstörerischen Mächten überlassen, sondern du bist weiterhin der König aller Könige. Und du hast ein wunderbares Ziel in dieser Zeit, deine Herrlichkeit zu zeigen über deinem Volk, sodass viele sich noch zu dir zuwenden. Danke, dass wir dabei sein dürfen. Danke, Jesus. Amen.